25 Birds of People.
And now in season 22.
Hans Women Group.
Fresh, global, disruptive.
Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Börse People. Und diese Season 22 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by Hans Women Group. Fresh, global, disruptive. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts.
Und mein 21. Gast in Season 22 ist Roland Zinkowitz, Niederlassungsleiter und Head of Sales Österreich bei Flossbach von Storch. Und jetzt bei mir im Studio, lieber Roland, servus und herzlich willkommen.
Hallo Christian, danke für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich. Die erste Folge im neuen Jahr 2026 vom Sendetermin her. Wir nehmen natürlich noch 2025 auf, aber wird ein spannendes Jahr werden. Kommen wir dann vielleicht zum Schluss noch dazu. Süßes oder Salziges darf ich dir anbieten? Mannerschnitten oder Soletti?
Gerne Süßes in Vorbereitung auf die Weihnachtsbäckerei.
Auf die Weihnachtsbäckerei, dass man ein bisschen eingrooven kann. Ne?
So ist
genau,
es.
Herrlich. Einmal Mannerschnitten an dich. Ja, lieber Roland, Karriere im Werdegang-Podcast, wir haben ein tolles Vorgespräch gehabt. Wie immer schaue ich auf LinkedIn rein und wie immer finde ich spannende Sachen. Und ich habe eine lustige Kleinigkeit, LKW Walter. Ja, finde ich jetzt, glaube ich, in der 520. Folge Börse Bibel doch schon zum 5., 6. Mal als eine Station. Wie ist das bei dir gelaufen?
Ja, es ist spannend gewesen eigentlich, denn als Junger überlegt man sich, was macht man nach der schulischen Ausbildung? Und ja, nach der Schule bin ich zum Militär gegangen, hatte davor eine kaufmännische Schule absolviert und da fiel mir ein, da war doch was. Die Bundeshandelsakademie Oberpullendorf, die ich abgeschlossen hatte, die wurde zu der damaligen Zeit gerne alle Jahre eingeladen, von LKW Walter Absolventenklassen nach Wiener Neudorf zu bringen mit Bussen, um das Unternehmen zu präsentieren, schmackhaft zu machen.
So eine Roadshow irgendwie, ne? Die machen ja, das nicht blöd.
Eigentlich schon, ja. Und das fiel mir dann ein und dachte ich mir, okay, wenn die es wirklich ernst gemeint haben, dann bewerbe ich mich tatsächlich dort und es hat funktioniert, ja. Und so mein Anfang bei LKW Walter, wobei ich auch an der Stelle sagen muss, ich habe mich ja auch zeitgleich, weil ich mich immer schon für Finanzen interessiert habe, in der damaligen Bank Austria beworben, aber zu dem Zeitpunkt der komplante Prozess mit Assessment Center und Co. noch ausständig war und ich wollte nicht warten und habe einfach bei LKW Walter begonnen.
Das und ist so der Punkt. Spielt LKW Walter schon wieder in eine Börse-People-Folge rein und ich sag, I like this irgendwie. Bank Austria hast du erwähnt, steht jetzt LinkedIn da, natürlich UniCredit Bank Austria AG. Das war ja eine Zeit, wo es viele Markenänderungen und so weiter gegeben hat, das lassen wir mal eher auf der Seite, machen wir dann in der Fondsgesellschaft später stärker. Aber was waren deine ersten Jobs in der Bank?
Ja, meine ersten Jobs waren ganz klassisch. Also in Wien, in der Bank Austria, Schalterkassentätigkeit, das war der übliche Weg, die obligatorische Ausbildung, in weiterer Folge nach einigen Monaten dann auch die Ausbildung zu Kreditthemen. Fand ich nicht so spannend,
Ich hatte einen ähnlichen Werdegang ein paar Jahre früher, so Kontoauszüge einteilen, in der Kasse stehen, in Safe gehen. Ja. Kredit habe ich auch nicht leiden können.
Ja, das gehört irgendwie dazu. So ist es leider Gottes. Und beim Kreditgeschäft, das macht man einmal, dann ist der Kunde weg. Idealerweise zahlt er brav die Raten und das war's. Aber das Wertpapiergeschäft hat es mir dann begonnen anzutun und ich kann mich gut erinnern, ich war damals im 16. Bezirk an der Thalierstraße in einer Filiale. Da war ein Kollege spezialisiert auf Wertpapiere und ich habe es immer beeindruckend gefunden, wie er mit seinen Kundinnen und Kunden über Märkte, über Wertpapierprodukte gesprochen hat und ich habe ihn immer dabei beobachtet. Also die Kundinnen und Kunden haben ihn angesehen wie einen Top-Experten, wie einen Gott und es war alles so strukturiert, so fundiert und da hat sich dann meine große Leidenschaft begonnen zu etablieren für Wertpapiere tatsächlich.
Dann hilf uns noch kurz mit der Zeitschiene. Von welcher Zeit sprechen wir da ungefähr? Vom Jahr her?
Ja, das war 1997.
1997, der neue Markt geht los und solche Sachen, oder?
Richtig, genau, so ist es.
Wie ist es da deinem erfahrenen Experten gegangen? Das muss für ihn auch vollkommen neu gewesen sein, wenn man ewig gut berät, Relationships aufbaut zum Kunden und dann kommen so ganz neue komische Firmen daher, die dich alt ausschauen lassen.
Ich glaube, es ging ihm gar nicht so schlecht in dieser Situation, weil das Wertpapiergeschäft sehr, sehr stark im Anleihebereich oder im Fondsbereich war, weniger in diesen sehr dynamisch wachsenden Titeln. Okay. Und wenn in Aktien dann doch auch ganz klassische Industriewerte an der Wiener Börse, das waren so die.
Wie gern höre ich das? Ich bin also ein Home-Bias-Haverer irgendwie und es tut gut, wenn das jemand sagt, natürlich. Ja. Du hast dich dann hin und wieder dazusetzen dürfen, sowas bei mir. Ich habe mich dann bei erfahrenen Kollegen dazusetzen, beim Kundengespräch. War das auch so?
Absolut, Ja, genau so ist es. Also nicht zwingend Learning by Doing, sondern Learning by Listening.
Ja, genau, das schadet auch nicht.
Richtig, ja. Zuhören und aus dem Gesprochenen etwas mitnehmen und im Nachgang in der Feedbackschleife immer Fragen stellen zu dürfen.
Und ich nehme an, das hat dann seinen Weg genommen, dass dann niemand mehr dabei gesessen ist, sondern du direkt mit dem Kunden warst und so wird es weitergegangen sein, oder?
Ja, das hat dann schon ein paar Monate länger gedauert. Das ging dann über den Umweg ins Burgenland. Das war meine Zeit bei der Bank Austria in Wien.
Und du kommst ja aus dem Burgenland. Aus der ersten Antwort kann man das rauslesen.
So ist es. Genau. Ich bin Mittelburgenländer. Mhm. Genau, ich leugne das auch nicht.
Und warum sollte man?
Soll man nicht, ja. Ja, genau. Und bin dann über den Weg von Wien ins Burgenland gekommen und hatte dort das Glück, in eine Einheit zu kommen. Die hieß damals Anlagecenter Burgenland für die Bank Austria. Die Kompetenz dort lag ausschließlich in der Wertpapierberatung und im fachlichen Support für die Filialen der Bank.
Und das war so ein Spezialistencenter, nehme ich an, für vermögende Privatkunden, aber waren auch Institutionelle dabei aus der Region?
Es waren de facto, soweit ich weiß, nur ausschließlich private Kunden oder es waren auch kleinere Firmen, aber keine institutionellen im Hinblick kapitalmarktfähige Kunden. Das war es nicht der Fall, ja. Genau.
Und wenn wir in die Zeit reingehen, so war dann die Millenniumsgeschichte dabei. Genau. Dann ist der Euro irgendwann gekommen, 9-11, irgendwelche Memories noch aus dieser Zeit?
Ja, absolut. Ja, also mein Beginn in diesem Spezialistencenter war ja Ende 1999 und wenn man sich noch gut erinnern kann, dann waren 3 Monate später das Platzen der Dotcom-Blase ein Event, das so erstmals sehr, sehr viele nachhaltig erschüttert hat und natürlich auch mich als Jungen, als Junior in dieser Branche. Okay, wir hatten in dem Zimmer einen Reuters-Schirm und plötzlich waren jeden Tag die Zahlen rot, kaum mehr grün. Hey, das hat schon etwas gemacht aus mir, aber auch die Telefone läuteten ungleich öfter, weil natürlich die Nervosität bei den anlegenden Kundinnen und Kunden deutlich größer war. Ja, da nimmt man schon einiges mit an Erfahrung aus dieser Situation.
Es ist ja dann kurz danach der Jahrhundertboom an der Wiener Börse losgegangen, die den ATX einmal von damals 1200 auf 5000 Punkte gebracht hat bis Lehman. Bei dir gab es dann berufliche Veränderung hin zur Fondsgesellschaft.
Genau.
Die damals Capital Invest geheißen hat. Und jetzt kommt noch ein bisschen österreichische Investmentfonds-KAG-Geschichte rein irgendwie, weil da gab es einige Änderungen, ohne dass sich eigentlich von dir aus was verändert hätte.
Ja, so ist es, genau so ist es. Aber mein Move dorthin von der Bank Austria in die Kapitalinvest, also von der Mutter zur Tochter, lag ja darin, dass ich eben aufgrund der Tätigkeit davor in diesem Anlagecenter schon eine Schnittstelle war mit meinem Kollegen gemeinsam eben für die Kapitalinvest und damals auch noch für die AMG, die Asset Management Gesellschaft der Bank Austria Gruppe. Und da tat sich eine Opportunität auf, wo man einen Sales suchte und man kam auf mich zu. Und so habe ich diesem Move natürlich auch eingewilligt und bereut es keinesfalls. Kam so auch in Berührungspunkte mit dem Flaggschiff-Fonds der damaligen Kapitalinvest, dem Austria Stock.
Wie schön, wie gerne. Ja, genau. Ja. Liebe Grüße an den Fritz Erhardt damals noch, oder? War der damals noch?
Der Fritz Erhardt, ja. Ja, genau, der war damals noch Kollege dort. Lange Zeit hatten wir gemeinsam gearbeitet. Ein sehr profunder Aktienmann, wenn es um Titel an der Wiener Börse geht.
Definitiv, ja.
Und sehr bekannt in der Szene, ja.
Und ein guter Künstler mittlerweile.
Ja, tatsächlich, ja, das mittlerweile. Ich verfolge seine privaten Leidenschaften sehr, sehr stark und seine Kunst spricht mich absolut an.
Jetzt Sales in einer KAG. Das heißt, du warst damals nicht Fondsmanager, nicht Asset Manager, sondern hast Sales betrieben, so wie es das im Burgenland gemacht hat. Ich nehme an, auch wieder für Kunden, aber auch für Mitarbeiter von Filialen, Fragezeichen?
Ja, letzteres definitiv. Okay. Also ganz klassisches B2B-Geschäft. Mhm. Das heißt, meine Kunden waren institutionelle Vertriebspartner, in dem Fall die konzerneigene Bank, Wertpapierberaterin und Berater der Bank Austria damals, die meiste Zeit meiner Tätigkeit, aber aufgrund verändernden Kundenzuteilungen kamen manchmal auch die Betreuung von Finanzdienstleistern dazu oder aber auch Wertpapierberater anderer Banken. Das ist ganz klassisch, wie man sagt, auf Neuenglisch, neumodern, Wholesale-Business.
Mhm. Und hast du da irgendwelche Lieblingsprodukte auf der Fondsebene gehabt? Ich meine, es war der Jahrhundertboom an der Wiener Börse. Punkt, Punkt, Punkt.
Somit die Antwort ist de facto ganz klar. Es sind ausschließlich Aktienthemen gewesen, die mich immer begeistert haben. Aber hier war ich vielleicht nicht der, der immer so auf Trends angesprungen ist. Etwas, was gerade en vogue ist, sondern mich hat schon immer etwas interessiert, das strategisch, langfristig mir die Perspektive gibt. Es ist gut. Es ist gewinnbringend, es ist etwas mit Resilienz und von hoher Qualität. Ja.
Wir gehen jetzt gemeinsam in den Juli 2007, den habe ich in den vergangenen Monaten oft genannt, denn wir hatten 4.981,87 Punkte am 9. Juli 2007, ATX-Rekord, der jetzt 18 Jahre, 4 Monate und 17 Tage gehalten hat, bis wir die 5.000 mal überschritten haben. Und in diesem Juli 2007 bist du unter großen Anführungszeichen von der Kapitalinvest zur Pioneer gewechselt, nochmal Anführungszeichen. Bitte um Auflösung.
Naja, nicht wirklich gewechselt. Es war ein ungeplanter, ungewollter, von mir aus ungewollter Move. Es ist ein automatischer Move gewesen, weil sich die Banken miteinander verschränkt haben. Das heißt, UniCredit, HVB, Bank Austria wurden eins. Und dementsprechend hat man auch die Asset-Management-Einheiten dieser Banken konsolidiert und deswegen dann auch die Umfirmierung von Kapitalinvest zu Pioneer Investments. Was toll war, absolut im Nachhinein gesehen, denn die Kapitalinvest ist ja, oder die Wurzeln der Kapitalinvest liegen ja in der ÖIG, in der Gründung, ich glaube 1956.
Nicht zu verwechseln mit der ÖIAG, mit der alten ÖBAG.
Richtig, genau, ein Buchstabe macht es aus, so ist es. Absolut, ja. Und ja, und von daher ein gutes, ein Urgestein auf nationaler Ebene, aber jetzt die Verquickung mit einem internationalen Haus ist schon auch etwas, wo man sehr, sehr viel profitieren konnte, ja.
Und wir sprechen hier von einer Dekade 2007 bis 2017 bis, ja, oder 2018 sogar sehe ich hier, sorry. Aber Ende 2018, das waren wilde 10 Jahre natürlich. Zunächst einmal der Mega-Cut für die Finanzbranche namens Lehman. Was hat das mit eurem Geschäft gemacht?
Naja, es war sehr, sehr speziell. Ich kann mich noch an die Zeit erinnern. Mitte September 2008. Ich war gerade im Urlaub. Das war vielleicht das Gute. Und war an diesem Tag nicht im Büro, wo die Telefone heiß gelaufen sind. Es hatte die Kraft, hier generell das Fondsgeschäft oder das Vertrauen in die Wertpapierwelt stark zu erodieren und das über etliche Wochen oder Monate hinweg. Eigentlich war die Talsohle erreicht dann im März 2009 mit dem Tiefpunkt der damals globalen größten Rezession. So schlimm es auch klingt, diese paar Wochen und Monate waren extrem negativ an den Märkten und sicherlich schmerzvoll für manche Kunden oder Investoren, gerade jene, die vielleicht zu dem Zeitpunkt ein Unternehmen verkauft haben, noch nie so viel Geld bekommen haben durch den Verkauf, investiert haben erstmalig, aber auch noch nie so viel buchhalterisch Geld verloren haben, buchhalterisch hoffentlich und nicht realisiert, aber das war so in meinem Berufsleben, jetzt mit dem Blick im Rückspiegel, der erste große Cut eigentlich mit starker Korrektur, wo sich dann im Nachhinein gezeigt hat, wenn man Ruhe und Geduld und Vertrauen in die eigene Strategie der Veranlagung hat und mitbringt und die Sache durchsteht, dann hat sich das einige Jahre später vielfach wieder im Positiven ausgezahlt, ja.
Ich kenne leider viele, die damals den entscheidenden Fehler gemacht haben und rausgegangen sind, weiß man natürlich im Backtest, aber das hat damals ja doch Jahre gedauert für die Märkte, um sich wieder zu erholen. Die späteren Krisen wurden immer viel schneller beide tippmäßig belohnt. Ja. Habt ihr damals so beide Tipp-Aktivitäten gesehen oder waren die Leute eher im Panikmodus?
Die Leute waren eher im Panikmodus. Ich meine, das war 2008.
So, das hat man noch nie gesehen.
Genau, vorher. Das war Neuland. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier mit jeder ähnlichen oder anders.
Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle und du hast auch nicht gewusst, ob es deinen Job noch geben wird in Kürze. Ne? Weil
absolut.
Das hat niemand gewusst in der Finanzbranche.
Absolut. Ja. Wenn das viertgrößte US-Investmenthaus pleite geht über Nacht, was ist da mit 5 und folgende? Ja. Und wie robust sind Nummer 1, 2 und 3? Also da stellt man einiges in Frage und denkt scharf darüber nach. Ja, ja. Absolut.
In den 10er-Jahren gibt es dann Staatsschuldenkrise, alles Mögliche. Die Zinsen gehen immer tiefer runter, sogar kurz unter Null. Auch da kurze Journey, was das quasi mit einer KG macht und deren Angebot.
Naja, klar, in der Zeit, wo die Zinsen immer weiter runtergehen, war es natürlich spannend, im Anleihebereich investiert zu sein, ganz klar.
Alles, ne?
So genau. Ist es. Ja, also man muss da hier kein Risiko eingehen, wenn EZB auf der einen Seite interveniert, wenn die Fed auf der anderen Seite interveniert und Anleihen kaufen. Das war astreines Geschäft für jeden Investor. Man musste kein Risiko eingehen, weil Fixed Income wurde auch ordentlich belohnt. Aber wie wir gesehen haben, die Zinsen waren temporär etwas negativ, aber sie können nicht ins unermesslich Negative gehen und irgendwann einmal ist ganz klar, kommt es zu einem Rebound. Und da ist es vielleicht besser, nicht in Anleihen allokiert zu sein oder nicht hauptsächlich in Anleihen allokiert zu sein. Und von daher war es für uns damals, es waren gute Jahre im Grunde, die 10 Jahre auf der Anleiheseite, aber man hat gesehen, gerade jetzt die letzten Jahre, und das sieht man auch am Anlegerverhalten in Österreich, dass man mehr per Du ist mit der Anlageklasse Aktie. Und das ist auch elementar wichtig und richtig, in dieser Sache in Zukunft wesentlich mehr zu tun. Ja.
Haben wir immer wieder erwähnt, junge Leute, die in der Pandemie zum Beispiel Aktien gekauft haben, die haben zum Beispiel gar nicht mehr gewusst, was eine Anleihe ist, wie es plötzlich wieder Zinsen gegeben hat, weil sie es nie gebraucht haben und auch nie einen Sinn gemacht hätte.
Absolut.
Und letztendlich muss man sagen, die Asset-Klasse Anleihe hatte das Comeback natürlich durch diesen großen Sprung im 22er, 23er Jahr, hat aber dann auch wieder enttäuscht in den vergangenen Quartalen, muss man schon sagen. Ja. Ich mache weiter mit dir und österreichischer KAG-Geschichte im Jahr 2018 und bringe das Wort Amundi ins Spiel.
Ja, also im Grunde war das auch eine Tätigkeit, die nicht basierte aufgrund eines Arbeitgeberwechsels. Ja. Es war so, dass Pioneer Investments an die Crédit Agricole verkauft wurde und mit der hauseigenen KAG, mit Amundi, fusioniert wurde. Das Jahr war 2018 abgeschlossen und ja, nach so vielen Jahren mit Blick im Rückspiegel an Asset Management Sales Tätigkeit war ich dann schon auch irgendwie offen und interessiert für Neues, für etwas anderes. Ja. Und ich war zu dem Zeitpunkt am Schwarzenbergplatz, das war das Büro von, ist heute auch noch, von Amundi Austria. Und
vielleicht war ich gerade vis-à-vis bei McDonald's, wer weiß.
Maybe, genau. Ja. Ist der erste McDonald's übrigens, der in Österreich eröffnet wurde, im Juli 1977.
Und ich weiß noch, wo der zweite war, bei uns daheim im 22. Bezirk in der RZ zur Karlsstraße, gegen Donauzentrum.
Den gibt es heute noch, den kenne ich, genau. Ja, und dann wechselte ich die Straßenseite und ging zu Bank Gutmann. Da hat man ein Geschäftsfeld etwas ausgebaut, das hieß aktive Anlageberatung am Endkunden. Das heißt, ich habe nicht nur meine eigentliche Tätigkeit komplett gewechselt vom B2B ins B2C, sondern bin auch unter MiFID II in die Beratung gegangen, in die ja auch Einzeltitelberatung, Einzeltitelaktienberatung. Da hatten wir ein gewisses Universum an Titeln, über welche wir eine offizielle Meinung hatten.
Das heißt, die Bank hatte ein Anlageuniversum und da konntest du dann abgesichert
beraten. Richtig. Ja. Sowohl bei Einzelteilaktien als auch.
Keine Solos oder sowas, ne?
Nein.
Sonst kommt der VR ja der Bank, ne? Oder die Revision.
Genau.
Na, spannend, ja.
Genau, das war dann eine Zeit von circa 3 Jahren. Spannende Geschichten auch gehört von sehr vielen natürlichen Privatpersonen, also Endkunden, also keine betrieblichen Gelder, wirklich sehr profunde Leute dabei gewesen, aber auch dann dennoch einige, die schon auch genauso Nervosität haben wie jeder konventionelle klassische Retail-Kunde einer Universalbank. Klar, da geht es auch um Gefühle, Sicherheit, Unsicherheit. Die Pandemie war ja auch etwas komplettes Neuland. Richtig, genau.
Mit den Erfahrungen von Lehman, die du mitbekommen hast, never ever geglaubt. Also ich hätte nie geglaubt, dass das so schnell beide Tipp belohnt werden würde, aber ich glaube, das hat niemand geglaubt. Ne?
Nein, definitiv nicht. Also das waren 3 Monate circa. 30.06.2020 war man wieder mit den Kursen auf dem Niveau vor der Korrektur und da sieht man, der Mensch lernt damit umzugehen, mit exogenen Schocks und ja, möglicherweise aber auch bildungsseitig, dass man in den Drawdowns hinein, dass man in diese investiert und eben durch diesen Hebel nach oben stärker partizipiert. Ja. Also ich hätte es nicht für möglich gehalten, nach 3 Monaten wieder auf gesunden, guten Niveaus zu sein.
Ja, und jetzt kommen wir zu deiner aktuellen Station, Niederlassungsleiter Flossbach von Storch. Warst du nicht gleich, aber du bist im Jahr 2022 zu Flossbach von Storch gewechselt.
Ja.
Stell mir mal kurz das Unternehmen vor für die Leute, die es nicht kennen.
Ja, Flossbach von Storch ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Köln, eine Vermögensverwaltungsgesellschaft. 1998 eingetragen ins Firmenbuch in Köln. Geschäftsaufnahme war dann, ich glaube, im Februar 1999 mit dem ursprünglichen Geschäftsfeld Vermögensverwaltung für Vermögen Privatkunden in Deutschland. Und erst später, ich glaube, das war das Jahr 2007, hat sich das Publikumsfondsgeschäft entwickelt aus einer steuerlichen Entwicklung, aus der Einführung der Abgeltungssteuer wurde das Vehikel Publikumsfonds gebildet, konstruiert und ja, so war dann später der Gedanke, warum sollte man dieses Investment nicht für den breiten Markt zugänglich machen und öffnen und beschritt so den Weg in den Vertrieb Publikumsfonds über institutionelle Vertriebspartner wie Banken, Finanzdienstleister, aber auch Versicherungen. Dort war mein Einstieg dann im September 2022 mit dem klaren Auftrag, das Geschäft in Österreich weiter auszubauen, das bis zu dem Zeitpunkt schon sehr, sehr gut gediehen ist, gut gewachsen ist. Und ja, wenige Monate nach meinem Dienstantritt war dann so in der Diskussion in-house die Frage, naja, welches Potenzial gibt es für uns am österreichischen Markt? Wie werden wir dort gesehen? Wie werden wir verstanden? Haben wir Wachstumspotenzial? Mit welchen Themen? Was braucht es vor allem dazu? Braucht es dazu mehr Mitarbeiter? Braucht es dazu ein Büro? Was heißt das auch auf der Kostenseite? Und dann habe ich einen Business Case erstellt, den ich gemeinsam mit meinem Manager entwickelt habe dann und eben dann auch in-house verteidigt habe. Unsere Gründer und Eigentümer und auch Senior Manager versucht habe, davon zu überzeugen. Und siehe da, nach einigen Monaten und Quartalen kam dann grünes Licht. Ja, mach es. Und das ist auch etwas, was für mich absolut neu war, dass in so kurzer Zeit eine Entscheidung getroffen wird, die positiv ist in der Stimmung. Also man sieht, dass in Österreich manche Häuser den Markt verlassen. Wir haben den umgekehrten Weg eingeschlagen, mit einem absoluten Commitment, hier stärker präsent zu sein. Und diese Aufgabe zu bekommen, ist eine sehr, sehr schöne Aufgabe gewesen.
Und würdest du sagen, dass dieser Mut, das zu tun, bis jetzt belohnt wurde?
Definitiv.
Definitiv.
Absolut, ja.
Blickt man doch zurück, wir nehmen Mitte Dezember 2025 auf. Die Folge wird Anfang 2026 als erste Folge gesendet. Gehen wir das Jahr ganz kurz durch, ohne zu großen Zeitstempel jetzt drauf zu geben. Was waren für dich im Rückblick die Dinge, die von 2025 überbleiben werden?
Ja, was bleibt übrig von 2025 in meiner Wahrnehmung? Der Start unserer Niederlassung im Januar, die offizielle Eröffnung folgte erst im März 2025, auch in Anwesenheit von Kurt von Storch, unserem Gründer und Inhaber. Wir haben mit dieser Niederlassung einiges an Ideen für Österreich, einiges an Formaten, die wir hier anbieten möchten, können und auch schon hatten. Natürlich ist man ein Stück weit aufgeregt. Ja, geht's auf? Läuft's gut? Was sagen unsere Vertriebspartner dazu? Was sagen Prospects dazu, die man als Kunde auch gewinnen möchte? Und ja, wir sind eines Positiven überrascht. Also es hat einmal mehr bestätigt, die Entscheidung war die richtige, hier aufzuschlagen mit einem Commitment zum österreichischen Markt. Und wir haben schon einiges im Petto für 2026, einiges geplant. Einige Einladungen sind auch schon raus für Januar und Februar. Und ich bin überzeugt, dass es 2026 ähnlich erfolgreich weitergehen wird, wie es 2025 für uns war. Auch auf den Kapitalmärkten muss man sagen, wir sind ja bekannt als Multi-Asset-Haus und als Fondsanbieter, der vermögensverwaltende Fonds eben nicht nur, aber eben hauptsächlich anbietet, ist es für uns nicht sonderlich relevant, wie stark positiv oder negativ ein Aktienjahr ist, weil wir eben durch die Asset Allocation in unseren vermögensverwaltenden Fonds auch auf gewisse Entwicklungen reagieren.
Wer ist jetzt eure typische Klientel? Welche Zielgruppe, gibt es irgendwelche Mindestsizes an Investmentsumme? An wen richtet ihr euch?
Also Mindestsizes an Investmentsumme gibt es bei uns absolut keine. Wir behandeln das Vermögen, also uns anvertraute Vermögen, absolut gleich, egal ob es 10 Euro sind oder 10 Millionen Euro sind. Das ist unser Grundanspruch. an Vermögensverwaltung in unserem Haus und hier verwenden wir uns oder bekennen wir uns zu diesen 5 Postulaten, die uns ausmachen.
Diese findet man auf der Homepage, die 5 Grundsätze.
Genau, die findet man auf der Homepage, die findet man aber auch in unserem Firmenlogo, in unserer Bildmarke, dem Flossbach von
Storch. Wie locke ich dir jetzt raus, bitte, die 5?
Ja, ganz oben an oberster Stelle ist Diversifikation, ganz klar, das weiß man, in der Branche spricht man immer von Streuung, von Diversifikation. Ich gehe da ein Stück weiter, wir sagen, kluge Diversifikation, das heißt, irgendwo ist die Streuung in die Anzahl der Titel abgeschlossen. Kluge Diversifikation heißt, eher konzentrierter zu diversifizieren. Dann natürlich die Flexibilität, eine gewisse Manövrierfähigkeit ist wichtig. Das sieht man immer dann, wenn Märkte stärker korrigieren. Qualität, wie ist es um die Qualität der Anlage bestimmt? Das erklären wir gern damit, dass wir sagen, uns beeindrucken, faszinieren gute Geschäftsmodelle von Unternehmungen. Solvenz ist etwas, das tatsächlich sehr wichtig geworden ist in Zeiten, wo jetzt wieder Zinsen höher sind, wo der Preis fürs Geld, für den Kredit auch höher ist. Da schaut man dann schon auch ein Stück weit mehr in die Bilanz. Eigenkapital, mehr Eigenkapital ist besser als Fremdkapital. Ja, und natürlich dann auch das Thema Wert, ja, wenn es um die Anlage geht. Ja, was ist der Preis an der Börse und was ist in unserem Ermessen der tatsächliche Wert eines Unternehmens?
Findet man auf der Homepage auch super zusammengefasst. Natürlich nicht so schön wie in deinen Worten, weil natürlich der Added Value dabei ist. Das, ich stehe auch auf den Human Faktor nach wie vor. Homepage flossbachvonstorch.at in einem durch ist verlinkt. Wo findet man euch physisch in Wien mit der Niederlassung?
Ja, wir haben unser Büro im Haus am Schottentor. Das ist an der Adresse Schottenring 2-6. Ja,
fast ein bisschen back to the roots, oder? Ja. So ganz leicht, ne?
Ja. Fast ein bisschen back. Oder eigentlich
kannst sogar einkaufen gehen, jetzt auch dort, ne?
Ja, unter dieser Adresse ist das Haus eher bekannt. Schottengasse 6-8. Das war ja jahrzehntelang das Hauptportal und der Seiteneingang ist ja erst ab 2018 wieder eröffnet worden. Das ist unser Eingang ins Büro. Ja, und es ist tatsächlich ein Nachhausekommen für mich. Ja, ich habe dort sehr viele Jahre geschäftlich zu tun gehabt, als ich noch bei Pioneer Investments war und die Bank Austria betreut habe. Und du wirst es nicht glauben, sehr, sehr viele meiner Termine waren exakt auch auf dieser Ebene, wo jetzt unser Büro ist. Also
Stockwerk.
Absolut, ja. Spannend. So ist es, ja.
Baue ich einen Call to Action ein, wenn man mit euch Kontakt aufnehmen will. Wie geht man das am gescheitersten an? Über die Homepage oder geht man einfach zu euch hin, macht einen Termin? Wie läuft das?
Ja, am besten über die Homepage. Dort sind unsere Kontaktdaten hinterlegt von meinem Kollegen und auch von mir mit direkter Telefonnummer, aber auch mit E-Mail-Adresse. Wir würden das in der Sekunde sehen und bekommen diese Anfrage. Das ist der beste und effizienteste Weg, in Kontakt zu treten. Wenn man an unserem Haus Interesse hat, an unseren Publikumsvorlösungen, dann sehr, sehr gerne über diesen Weg.
Wunderbar. Dann gebe ich noch ein paar Stichworte dazu. ÖVFA, da bist du auch sehr engagiert dabei seit Jahren, oder?
Ja, ich bin Mitglied der ÖVFA, weil ich vor, ich glaube, das sind 12 Jahre in etwa her, mittlerweile eine berufsbegleitende Zusatzausbildung abgeschlossen habe. Das ist dieser European Financial Analyst Lehrgang.
Der hängt sich ganz schön an von der Zeit her auch, ne?
Ja, das ist sehr zeitintensiv, das ist kein Spaziergang. Wenn man das berufsbegleitend in einem Fulltime-Job macht, waren dann schon sehr, sehr intensive Wochenenden, wo man dann immer gesessen ist, gepaukt hat, gelernt hat und auch gefolgt von 3 sehr zeitintensiven Prüfungen. Aber wichtig, es hat sich im Nachhinein auf alle Fälle ausgezahlt, weil man auch das Thema Asset Management, Vermögensverwaltung von der technischen Seite auch kennt und dadurch auch kompetenter wird, keine Frage, und auch sehr, sehr vieles im Dialog mit Portfolio-Managern, Fondsmanagern ganz anders versteht, ja.
Mir war es einfach zu anstrengend von der Zeit her und dann habe ich die Stromhändlerprüfung machen müssen, die nur eine Woche gedauert hat. Irgendwas wollte ich machen und bin Stromhändler. Ja? Zum Terminmarkt und zum Aktienmarkt dazu. Das ist, glaube ich, ein seltenes Triple irgendwie in Österreich. Ja, was ist das, lieber Roland, was dir an deinem Job Spaß macht?
Was mir in meinem täglichen Job Spaß macht, ist, dass wir sehr abhängig dennoch sind, auch als Multi-Asset-Haus von den Entwicklungen an den Kapitalmärkten, weil ja auch Anfragen von unseren Vertriebspartnern auf die Entwicklungen der Märkte kommen. Das ist nicht jeden Tag gleich. Und genauso macht mir aber auch Spaß der Umgang mit Menschen, mit Kunden. Ich habe zwar theoretisch das Wissen mir angeeignet für Portfolio und Fondsmanagement, aber im Dialog mit Vertriebspartnern und Kunden ist es ungleich anders, fühlt es sich ungleich anders an. Hier auch sehr, sehr spannend der Mix zwischen den unterschiedlichen Menschen in Österreich. Ja. Der Menschenschlag eines Burgenländers ist ein anderer wie der des Vorarlbergers, der des Wieners etc. etc. Die Bedürfnisse sind auch unterschiedlich in vielen Fällen, je nach regionalen Einzugsgebiet. Und eben diese starke Abwechslung sowohl auf der Produktseite als auch auf der menschlichen Seite machen es spannend und niemals eintönig.
Schön, dass wir die menschliche Seite nochmal erwähnt haben. Mir ist das wichtig, ich stehe auf die KI und alles mögliche, aber ich brauche meine Ansprechpartner überall, weil es soll ja auch als Schmäh führen irgendwie möglich sein und man kommt, glaube ich, noch immer schneller zum Ziel. Schnell zum Ziel ist auch noch so eine Radsportüberleitung. Du bist Rennradfahrer. Rennrad klingt cool und mit Startnummer hin und wieder sogar in deiner Karriere, sage ich jetzt einmal. Auch da noch ein paar Worte, bitte.
Ja, das ist, also nicht überbewerten, ich habe keine Pokale und Medaillen zu Hause, dafür hat es noch nie gereicht, aber schon von klein auf haben mich immer Räder und alles, was sich dreht, fasziniert und das Radfahren war immer ein wichtiger Bestandteil meines Lebens, später Motorradfahren. Das Radfahren, es ist...
E-Bike, ne? Ja. Das kommt noch.
Ja. Das kommt noch, da habe ich noch ein paar Wochen Zeit möglicherweise, genau. Ja, das Radfahren ist für mich etwas, ein taugliches Ventil, um abzuschalten, um mich mit mir zu beschäftigen. Oft toll unter der Woche, um das Tagesgeschehen zu reflektieren. Für mich super, um Manöverkritik an mir zu machen. Was habe ich gut gemacht? Was könnte beim nächsten Mal besser gelingen? Und im Verein fahre ich auch mit, leider aktuell etwas weniger, aber auch da macht es mir Spaß, mit Gleichgesinnten Zeit zu verbringen, um sich auch an den anderen mitzuentwickeln. Im Team zu fahren ist immer anders als alleine zu fahren. Da ist auch der Spaßfaktor ein Stück weit mehr im Vordergrund. Und das ist etwas, was für mich absolut wichtig ist, ja, für den Ausgleich.
Unpackbar strategischer Zugang eigentlich mit Teams irgendwie. Man braucht ja nur die Tour de France schauen, wie strategisch und wie spannend die Rollenverteilung in so einem Verein, in einem Team sind. Ist schon faszinierend,
absolut,
oder?
Absolut, absolut, ja. Also für mich, wenn es um die Rolle geht, ich übernehme ganz gern die erste Reihe oder
du
die letzte Reihe.
Du bist der Wind oder was, ne?
Ich bin gern vorne im Wind oder aber auch die letzte Reihe. Warum? Ich mag den Blick nach vorne, den hat man in der ersten Reihe am besten. Ich versuche auch immer ein Tempo zu wählen, das für alle passt. Das heißt, fürs Team mitdenken, fürs Team da sein, immer so fahren, dass alle mitkommen, niemanden zurücklassen und Stichwort niemanden zurücklassen, das deckt sich mit meiner zweiten Lieblingsposition, mit der letzten Reihe, also die aufzuglauben, aufzusammeln, wenn es dann gar nicht mehr geht, ist auch eine anspruchsvolle Position, hinten das Schlusslicht zu fahren. Ja.
Ganz extrem wichtige Positionen in einem Team natürlich und allerletzte Frage jetzt zum Radfahren noch. Zeitfahren, Sprinten oder der Berg? Wo würdest du am ersten deine SWOT-Analyse mit Stärke beantworten?
Okay, am liebsten lang und weit.
Also es klingt
also kein nach Sprint.
Zeitfahren, ne?
Ja,
aber auch mit der Mannschaft. Ne?
Ja, auch mit der Mannschaft. Also Endurance Rides, also ab 200 Kilometer wird es lustig, das macht dann Spaß. Da muss man dann auch schon an der Nahrungsaufnahme dann rechnen, was braucht es da mit. Kein Sprinter, kein Bergfahrer, eher Bergabfahrer, habe ein paar Pfunde mehr.
Muss man
auch können, klar. Und dafür braucht es auch Gewicht. Und
da werden große Radtouren oft mitentschieden beim Bergabfahren.
Absolut.
Wenn dann Rückstand aufreißt, dann ja.
Kurventechnik. Mut, die Kurve schnell zu nehmen.
Grüße an den Roland Königshof, meinen alten wilden Freund, der das quasi trainiert, quasi für Leute auch. Lieber Roland, ich spiele unsere Abspannmusik. Ich habe das Gefühl, es wird ein gutes Jahr 2026. An euch da draußen, Hörerinnen und Hörer, danke fürs Reinhören in diese erste Folge Börse People im Jahr 2026. Lieber Roland, danke, dass du die mit mir gemeinsam bestritten hast. Ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Vielen Dank, Christian. Danke, dass ich dabei sein durfte. Alles Gute für 2026, auch an alle Zuhörer.
Wunderbar. Global disruptive. Disruptive.